Ein junger Mann aus England reiste im 18. Jahrhundert mit einem Schulkollegen nach Paris. Und sie waren kaum in Paris angekommen, da erkrankte sein Freund sehr schwer. Ein renommierter Arzt wurde gerufen. Aber zur akuten Behandlung brauchte er eine fachliche Hilfe und er empfahl, eine bestimmte Krankenschwester ausfindig zu machen, die der junge Engländer rufen sollte, wenn sie nicht gerade woanders im Einsatz sei. Nun tatsächlich traf dieser junge Mann die Krankenschwester in ihrer Wohnung an und berichtete von dem Vorfall und der Dringlichkeit und bat sie, umgehend mitzukommen. »Bitte erlauben Sie mir eine Frage, bevor ich mitkomme«, sagte sie. »Ist Ihr Freund ein Christ?« »Ja«, erwiderte der Mann, »das ist er, fürwahr, ein Christ im vollsten und höchsten Sinne. Er wandelt wahrhaftig in der Furcht Gottes.« »Aber wieso fragen Sie danach?« »Mister«, antwortete sie, »ich war die Krankenschwester, die Voltaire in seiner letzten Krankheit pflegte. Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen.« Voltaire, ein Philosoph, ein Spötter von Religion. Und diese Geschichte, sie führt vor Augen, es ist ein Unterschied, ein großer Unterschied, ob ein Mensch Christ ist oder nicht. Nicht nur im Angesicht des Todes, aber manchmal zeigt es einem besonders im Angesicht des Todes, wo alles andere plötzlich keine Bedeutung mehr hat, wie das Herz ausgerichtet ist. Aber es macht einen großen Unterschied, ob jemand ein Christ ist oder nicht, in Bezug auf das ganze Leben und darüber hinaus in Bezug auf die Ewigkeit. Wer Christus hat, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, sagt die Bibel. Vom Fluch zum Segen. Und so blickt auch Paulus zurück, erschrocken zurück, in Epheser Kapitel 2. Schlagt es gerne mit mir auf, Epheser Kapitel 2, und wir lesen die ersten drei Verse. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Ja, das ist die Realität dieser Welt, des natürlichen Menschen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, woher das kommt und was es bedeutet, um erst recht zu begreifen, wie kostbar das Evangelium ist. Paulus, er schreibt hier den Ephesern, den Christen in Ephesus, und er blickt zurück und sagt, wir waren einst alle so. Aus diesem Stand hat Gott uns gerettet. Erinnert ihr euch? Seid ihr euch dessen bewusst? Und genau zu dem gleichen Zweck fasst auch der baptistische kleine Katechismus in der 20. Frage diese Wahrheit wie folgt zusammen. Kleiner Katechismus, Frage 20. Was ist das Elend des Standes, in den die ganze Menschheit gefallen ist? Die Antwort lautet, durch ihren Fall hat die ganze Menschheit die Gemeinschaft mit Gott verloren. Sie befindet sich unter seinem Zorn und Fluch und ist daher allem Elend in diesem Leben, dem Tod selbst und den ewigen Qualen der Hölle ausgeliefert. In der Antwort wird das Elend dieses gefallenen Standes in drei Bereichen unterschieden, und diese drei Bereiche wollen wir auch in einzelnen Punkten behandeln. Erstens, das Elend der Entfremdung. Vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Katechismuspredigt haben wir darüber gesprochen, was ist die Sünde des Standes, in dem wir gefallen sind. Inwiefern sind wir alle Teilhaber dieser Sünde? Aber hier geht es nun noch weiter. Es ist nicht nur ein Stand der Sünde, sondern auch ein Stand des Elends. Und der erste Bereich dieses Elends ist das Elend der Entfremdung. Paulus beginnt die Passage mit diesen deutlichen Worten: Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Er spricht hier nicht vom leiblichen Tod, sondern vom geistlichen Tod. Christen sind vom Tod zum Leben übergegangen. Denn jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, er ist in seinem gefallenen Stand durch die angerechnete Sünde Adams und durch die innewohnende sündige Natur geistlich tot. Geistlicher Tod bedeutet Trennung von Gott. Das ist, was mit geistlichem Tod gemeint ist. Im Katechismus heißt es darum richtig: Durch ihren Fall hat die ganze Menschheit die Gemeinschaft mit Gott verloren. Unsere Gemeinschaft auf Gott ist tot. Verloren. Nicht nur eingeschränkt, nicht nur schwächer geworden, sondern tot. Und der geistliche Tod, er war eine direkte Konsequenz des Sündenfalls. Er steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sünde. Sobald Adam und Eva von der verbotenen Frucht nahmen, da versteckten sie sich vor Gott und fürchteten sich vor seiner Stimme. Und Gott selbst stieß sie aufgrund ihrer Übertretung aus dem Garten Eden hinaus und stellte einen Cherub mit einem brennenden Schwert vor den Eingang, dass sie nicht zurückkehren konnten in den Garten, in dem sie zuvor direkte, ungehinderte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott pflegten. Durch die Sünde ist der Mensch getrennt von Gott. In Jesaja 49 heißt es, die Sünde ist wie eine Scheidewand zwischen ihnen. Der Mensch hat durch den Fall der ganzen Menschheit in Sünde keine Gemeinschaft mehr mit seinem Schöpfer. Keine persönliche Verbindung, keine Freude an Gott, kein Genuss von Gottes heiliger Gegenwart, keine Erfüllung darin, für ihn zu leben und ihn zu kennen. Der Mensch ist tot in seinen Vergehungen und Sünden. Er hat die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott verloren. Und der Mensch erlebt darum nicht mehr die Gunst Gottes. Die Freude, die Gott noch an Adam hatte, sie sind nicht mehr eines Sinnes. Sie haben nichts mehr gemeinsam, keine geistliche Verbindung, die Gemeinschaft prägt. Und das ist schrecklich. Ja, das ist das größte Elend. Obwohl es den meisten Menschen als das geringste erscheint, ist das größte Elend des gefallenen Standes, in dem wir uns von Natur aus befinden. Die Gemeinschaft mit Gott verloren. Geistlicher Tod. David schreibt im Psalm 63, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben. David hat verstanden, es gibt nichts Wichtigeres in diesem Leben, als Gottes Gnade zu erfahren, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mit dem Elend der Entfremdung ist auch alles weitere Elend verbunden. Und es geht alles zurück auf die Sünde, mit der der Mensch selbst verschuldet die Gemeinschaft mit Gott verloren hat. Gott ist das Licht, die Liebe, die Freude, die Erfüllung, ja das Leben selbst. Und geistlich tot zu sein, die Gemeinschaft mit Gott verloren zu haben, ist das Elend der Entfremdung, der Schöpfung von ihrem Schöpfer. Und darum zu Recht Tod genannt. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, der damit verbunden ist, das Elend des Zorns. Am Ende unseres Bibeltextes schreibt Paulus, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Von Natur bedeutet, seit Beginn unseres Lebens, und darüber hinaus von Natur der ganzen Menschheit, die insgesamt in Adam gefallen ist, in einem Stand der Sünde und des Elends. Wir sind alle geboren in diesem Stand der Sünde. Das ist unser natürlicher Stand geworden. Und darum sind wir von Natur aus Kinder des Zorns. Nun haben wir Menschen nicht nur die herzliche Gemeinschaft mit Gott verloren, sondern wir hatten das bereits in einer vorherigen Frage angesprochen, wir sind Feinde Gottes geworden durch die Sünde. Gott hat sich nicht nur einfach von seiner Schöpfung abgewandt und hat sich etwas Neuem zugewandt, er straft die Menschen nicht durch Teilnahmslosigkeit, sondern er ist zornig auf den Menschen. Wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Das ist ein semitischer Sprachgebrauch. Das heißt, wir sind dem Zorn Gottes ausgesetzt. Und wenn wir nicht Frieden mit ihm finden, begegnen wir den gewaltigen Zorn und der Rache des Herrn und geben ihm immer neuen Grund und Anlass für den Zorn über uns. Ein Kind des Zorns ist jemand, der auf dem der Zorn lastet und dem Zorn begegnen wird. Psalm 11 heißt es, Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Gott straft im Zorn jeden einzelnen Tag dieser Welt. Nahum, der Prophet, er beginnt sein Buch mit den Worten, ein eifersüchtiger und ein rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Oh, was für eine furchtbare Drohung. Er grollt seinen Feinden. Er, der Herr, ein Rächer, der voller Grimm ist. Aber wir müssen dazu sehen, die ganze Menschheit im gefallenen, im natürlichen Stand sind Feinde Gottes. Wenn Nahum sagt, er grollt seinen Feinden, dann müssen wir verstehen, Gottes Feinde sind die Menschen in ihrem natürlichen Stand. Die Menschen, die in ihrer Sünde leben. Die Menschen, die gottlos sind. Die ganze Menschheit befindet sich unter seinem Zorn und Fluch, heißt es im Katechismus. Die ganze Menschheit. Und das ist so wichtig zu verstehen. Für viele gilt es als eine schwere und beinahe unlösbare Aufgabe, wie denn ein guter und gerechter Gott Leid in dieser Welt zulassen kann. Man nennt es die Theodizee-Frage. Wie kann Gott gerecht sein und trotzdem Leid zu lassen? Aber diese eine Tatsache wird außer Acht gelassen. Mensch, du bist ein Feind Gottes geworden. Du stehst unter dem Zorn und damit unter dem Fluch Gottes. Und darum ist die Frage viel entscheidender, wie kann ein gerechter und heiliger und guter Gott seinen Feinden Gutes tun? Wie kann ein heiliger und gerechter und guter Gott uns Menschen überhaupt Gnade erweisen? Denn du hast kein Anrecht auf irgendetwas Gutes vom Herrn. Keine Hilfe, keine Versorgung, kein Trost, kein Zuspruch. Die ganze Menschheit steht unter dem Zorn und dem Fluch Gottes. Wir Menschen haben in Adam den Bund gebrochen und haben kein Bundesrecht. Keine Segensverheißung, sondern wir stehen unter dem Fluch des lebendigen Gottes. Dem Gott, der ein Rächer ist, voller Grimm und Groll gegenüber seinen Feinden. Mose schreibt in seinem Psalm, wer erkennt die Stärke seines Zorns und deines Grimms, wie er der Furcht vor dir entspricht? Psalm 90, Vers 11. Wer kann überhaupt die Stärke deines Zorns erkennen? Oder Paulus schreibt in Römer 1, Vers 18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Es gehört zu dem Stand, in dem wir mit Adam gefallen sind, dass diese Menschheit unter dem Zorn und dem Fluch Gottes steht. Mit der Entfremdung von Gott durch die Sünde kommt auch der Zorn und der Fluch des Gesetzes. Wir werden als Gesetzesübertreter mit dem Fluch behaftet. Dass wir nicht den Segen empfangen, den Gehorsam verdient hätte in dem Schöpfungsbund mit Adam, sondern den Fluch, die Strafe des gerechten Gottes über die Menschheit. Gott ist unser Feind geworden. Er ist zornig jeden Tag. Er blickt mit Grimm und heiligem Hass auf die Sünder. Das ist etwas, was man heute kaum noch hört. Aber es ist eine biblische Wahrheit. In Psalm 5, Vers 5 heißt es, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen treten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Du lässt die Lügenredner verloren gehen. Den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Das ist ein wahres Elend. Ein wahres Elend des Standes, in dem die Menschen gefallen sind. Wir haben den Schöpfer des Universums zu unserem Feind gemacht. Und wie sollten wir seinem Zorn entkommen? Wie sollten wir seinem Grimm entkommen? Wie sollten wir seinem Hass entfliehen, den er hat über alle Götzendiener? Was könnten wir ihm geben, dass er Frieden mit uns schließt? Er, der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat und der jeden Tag zornig ist auf seine Feinde. Wehe dem, der dieses Elend verachtet. Wer gering darüber denkt. Wir hören so viel von dem lieben Gott. Die Bibel spricht von einem Gott, der ein Feind geworden ist. Von allen Gesetzesübertretern, von allen Götzendienern, von allen Lügenrednern. Ja, der Zorn Gottes, er ist uns Menschen oft nicht so bewusst, oft nicht so greifbar oder er wird relativiert. Paulus selbst schreibt, er wird durch Lüge, wird diese Wahrheit niedergedrückt und die Herrlichkeit Gottes vertauscht. Aber es gehört zu dem Elend, dass wir nicht nur entfremdet sind von Gott und die Gemeinschaft mit ihm verloren haben, sondern dass wir Menschen von Natur aus Gott zum Feind haben. Sein Zorn und sein Fluch lasten auf der gefallenen Menschheit. Und wir kommen noch zu einem dritten Aspekt. Das Elend der Qualen. Das Elend der Qualen. Nun, weil unser geistlicher Sinn so blind ist, hat Gott zur Bekräftigung und zur Erinnerung an das Elend der Gottesferne und der Gottesfeindschaft den Fluch auch in zeitlichen Nöten und Schäden den natürlichen Sinnen sichtbar gemacht. Qual, Schmerz, Not. All das, was du und ich mit Elend als erstes verbinden, es soll uns eine Erinnerung sein an das Elend der Gottesferne und der Gottesfeindschaft. Von C.S. Lewis stammt das bekannte und treffende Zitat: Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen, in unserem Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Der Katechismus erfasst es so zusammen und ist daher allem Elend in diesem Leben, dem Tod selbst und den ewigen Qualen der Hölle ausgeliefert. Das Elend der Qualen ist zum einen zeitlich. Und diese zeitlichen Qualen, dieses zeitliche Elend, es ist auch verbunden mit unserer Sündhaftigkeit. mit der Gefallenheit der Schöpfung und dem Wirken des Teufels. Paulus schreibt in unserem Text, Vers 2, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Also in dieser Zeit, in diesem Leben. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir sehen hier, Paulus listet auf, was zu dem Elend beiträgt in diesem jetzigen Zeitlauf. Die Gefallenheit der natürlichen Schöpfung gehört zu dem jetzigen Zeitlauf. Der Erdboden ist verflucht. Wir lesen es schon in 1. Mose 3. Dornen und Disteln sollen aus ihm hervorgehen. Es ist eine harte Anstrengung, ihn zu bebauen. Und es ist oftmals eine vergebliche Mühsal. In Römer 8 schreibt Paulus, dass die ganze Schöpfung seufzt, weil sie der Vergänglichkeit und der Nichtigkeit unterworfen wurde. Und dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes, wenn alles verwandelt wird. Diese ganze Schöpfung, sie ist preisgegeben der Nichtigkeit und Vergänglichkeit. Deswegen haben wir Verfall. Deswegen gehen Dinge kaputt. Deswegen haben wir Verschleiß. Dinge werden alt, sie werden brüchig. Sie verlieren ihre Kraft, sie verlieren ihre Schönheit. Wir erleben selbst in der Tierwelt Grausamkeit und Ausrottung. Und wir in der ganzen Schöpfung sehen wir Zerbruch und Verfall und Naturkatastrophen. Wir sehen Wetterphänomene, die Elend mit sich bringen, wie Überflutungen oder starke Winde oder Trockenheit und so weiter. All diese Dinge, sie gehören zu dem zeitlichen Elend, weil die ganze Schöpfung mit Adam der Vergänglichkeit und der Nichtigkeit preisgegeben wurde. Also vieles von dem Elend, was wir Menschen erleben, es hat damit zu tun, dass diese ganze Schöpfung gefallen ist. Aber nicht nur die äußeren Bedingungen, sozusagen unsere Lebensumwelt, ist gefallen und damit eine Ursache für Elend. In Hiob 5, Vers 6, da seufzt Hiob, nicht kommt aus dem Staub Unheil hervor. Und aus der Erde sprost nicht Mühsal, sondern der Mensch ist zu Mühsal geboren, so wie die Funken nach oben fliegen. Ein interessantes Wort. Also die Mühsal, sie kommt nicht nur von außen, sondern sie steckt im Menschen. Kriege, Streit, Gewalt, Folter, Raub. Es sind zeitliche Nöte durch die sündigen Begierden und dem Willen des Fleisches, wie Paulus es nennt. In ihn hatten wir alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und das bringt Elend hervor. Es bringt das Elend von all diesen zwischenmenschlichen Nöten und Schmerzen. Aber wir sehen auch in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, zum Beispiel auf der Arbeitswelt. Wir wollen ein Geschäft machen. Wir investieren. Alles sieht gut aus. Und plötzlich, aus dem Nix, und vielleicht kann niemand es genau begründen, ist das ganze Geld weg. Eine Fehlinvestition. Alles läuft schief. Oder es sind Veränderungen auf dem Markt, die zu Not führen. Arbeitslosigkeit, Unfälle, plötzlich aus unerklärbaren Gründen zerschellt ein Flugzeug, sinkt ein Schiff oder ein Auto kracht einen Abhang hinunter. Und es gehört zu dem Elend dieser Zeit. Oder auch das, was gesagt wird. Schmach von bösen Gerüchten, von Verleumdungen, von Lügen, von Spott, die mir vielleicht keinen äußeren Schaden anrichten, aber doch meinen Namen in den Dreck ziehen, die mich zum Gelächter der Menschen machen, dass meine Seele verletzt wird. Oder alles Elend in den Beziehungen der Menschen. Wie viel Elend kommt aus schwierigen Ehen? Das, was ein Zeichen der Liebe und Treue sein soll, wie oft ist es ein Zeichen von größter Verletzung, von größter Verachtung. Kinder, die unter der Trennung ihrer Eltern leiden. Gerade in Familien, wo sie am meisten Geborgenheit, am meisten Sicherheit, am meisten sich wohlfühlen sollten. Freunde, auf die du dich am meisten verlässt und sie werden untreu und betrügen dich. Vorgesetzte, von denen du lernen willst, die dich hart und mitleidslos und unbarmherzig einfach übergehen oder ausbeuten. Oder Mitarbeiter, denen du dein Geschäft mit in die Hände legst und sie sind faul. Und es gibt so viele Bereiche, in denen wir Elend fühlen in diesem Leben. In denen Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Wo wir innerlich den Atem anhalten und sagen, das ist nicht richtig, so sollte es nicht sein. Wir mühen uns ab und wir haben nicht den Gewinn, den wir bekommen wollen. In Haggai 1, Vers 6 heißt es, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Elend dieser Zeit. Und das ist nicht einfach nur, der Lauf der Dinge. Es gehört eben zum Leben. Man kann eben nichts machen. Die Bibel sagt, es hängt zusammen mit der Sünde und dem Stand, in dem wir gefallen sind. Weil wir die Gemeinschaft mit Gott verloren haben und weil Gott unser Feind geworden ist, sind wir mit der ganzen Schöpfung, sind wir all den irdischen, zeitlichen Nöten und Schmerzen preisgegeben. Und sie sollen uns rufen, sie schreien uns zu. Hier stimmt etwas nicht zwischen dir und Gott, Mensch. All die seelischen Leiden durch den Willen des Fleisches, der sich selbst Kummer zufügt, in allen möglichen Süchten und Begierden, aber auch oft anderen seelischen Not bringt. Wie viel Traumata, wie viel Kummer, wie viel Zerstörung von Charakter und von Persönlichkeiten und von Seelen, selbst von Kindern, die ihr ganzes Leben nicht mehr wirklich glücklich werden durch das, was ihnen vielleicht in frühester Kindheit geschehen ist. Diese Zeit ist eine Zeit von vielfältigen Nöten und Elenden. Und dazu kommen alle körperlichen Gebrechen, Krankheiten und Schmerzen, Entzündungen, vom Zahn bis zum Zeh, Infektionen, Ansteckungen, Seuchen, chronische Leiden, tödliche Plagen. Es ist ein Zeugnis des Elends eines gefallenen Standes. Ja, im Katechismus heißt es, all diese Elenden, allem Elend in diesem Leben sind wir preisgegeben aufgrund der Sünde, durch den wir in diesem Stand gefallen sind, in diesen natürlichen Stand des Menschen. Und auch der Tod selbst, all das, was so ein darauf hinweist, etwas vergeht, etwas wird weniger, aber auch wir allen begegnen so manchem Leid, so mancher Not, niemals aller Not. Aber jeder Mensch begegnet diesem einen letzten und größten zeitlichen Elend, dem Tod. Jeder Mensch stirbt. Keiner kann ihm entkommen. Egal wie viel Geld er hat, egal wie stark er ist, egal wie klug er ist, niemand entkommt dem Tod. All das sind zeitliche Qualen, ein Elend, das uns daran erinnert, diese Welt ist gefallen, diese Menschheit ist gefallen. In diesem jetzigen Zeitlauf sehen wir die Konsequenzen des gefallenen Standes, die Konsequenzen, was es heißt, Gemeinschaft mit Gott verloren zu haben und die Konsequenzen davon, dass Gott zum Feind geworden ist. Aber es gibt auch eine ewige Qual. Und auch das ist entscheidend. Ein paar Verse später in Epheser 2 spricht Paulus vom kommenden Zeitalter. In Epheser 2, Vers 7 heißt es, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Die Christen erleben die unbegrenzte Güte Jesu im Himmel aufgrund des Reichtums der Gnade. Aber nicht so diejenigen, die im gefallenen Stand bleiben. Nicht diejenigen, die keinen Frieden mit Gott bekommen, sondern deren Gott Feind bleibt. Sie werden verdammt werden im Gericht Gottes und in die Hölle geworfen werden. Hier finden wir eine zweifache Strafe in diesem ewigen Elend, in diesen ewigen Qualen der Hölle. Zum einen ist es eine Strafe des Verlustes allen Guten, alles Guten. Die gütige Gegenwart Gottes wird nicht mehr in der Hölle zu finden sein. In diesem jetzigen Zeitlauf, bei all den Qualen, bei all dem Elend, bei all dem, was schiefgehen kann, was schmerzt, was verletzt, was uns betrübt, was uns zum Weinen bringt, all das ist durchdrungen immer noch von allgemeiner Gnade. All das ist immer noch durchdrungen von einer Feindesliebe Gottes, dass er selbst den Ungerechten, selbst seinen Feinden noch Gutes tut. In der Hölle wird es das nicht mehr geben. Nichts von der Güte Gottes, nichts von einem Trost, von einem Zuspruch, von irgendeinem Glückserlebnis. In 2. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Die Hölle ist nicht der Ort, wo Gott nicht ist. Manchmal wird das falsch ausgelegt oder falsch beschrieben. Gott ist allgegenwärtig, aber die Hölle ist der Ort, wo Gottes Güte nicht ist. Sondern nur die Herrlichkeit seiner Stärke vor seinem Angesicht. Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Alles, was die Verdammten in der Hölle von Gott sehen werden, ist sein strafendes Gericht und seine Macht, mit der er alle Gottlosen in der Hölle hält. Keine Güte, keine Liebe, keine Barmherzigkeit, keine Gnade. Keine Freude, kein Mitleid, kein Erbarmen, keine Barmherzigkeit. Nichts. In der Hölle wird es keinen Genuss geben, keine Schönheit. In Offenbarung 13, Vers 11 heißt es, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Keine Ruhe. Nicht mal das kleinste bisschen an Erholung. Kennt ihr das, wenn ihr einen richtig gebrauchten Tag hattet? Alles scheint schiefgelaufen zu sein. Und ihr seid noch lange am Abend wach und ihr könnt nicht einschlafen, weil die Gedanken kreisen. Aber irgendwann kommt dann doch der Punkt, wo ihr einfach vor Erschöpfung und vor Traurigkeit einschlaft. Und wenigstens ein bisschen Ruhe bekommt. In der Hölle wird es keine Ruhe geben, Tag und Nacht. In Lukas 16 erfahren wir in dieser Erzählung von dem Reichen, dass er begehrt auch nur einen Tropfen kühlen Wassers, um seine Zunge zu kühlen. Und sie wird ihm nicht gewährt. Keine Freude. Nicht der kleinste. Nicht ein bisschen Linderung. Aber es ist nicht nur die Strafe des Verlustes, sondern auch die Strafe der sinnlichen Qual. Jesus, er beschreibt vielfach eines der häufigsten Aspekte, die er nennt über die Hölle, ist, dort wird Heulen sein. Die Menschen werden weinen. Allein das wird ausreichen. Das, was Jesus am häufigsten sagt über die Hölle ist, es wird voll von Geheul sein. Was für ein schrecklicher Ort muss es sein. Und es ist ein Ort der Schande. In Lukas 13, Vers 28, da heißt es, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Jesus, er nennt die Hölle, er beschreibt die Hölle mit der Mülldeponie außerhalb von Jerusalems. Da, wo ständig ein Feuer brannte, wo das Unrat, wo all das Dreckige verbrannt wurde, das beschreibt er. So ist die Hölle. Da kommt der Unrat hin. Die Menschen, sie werden sehen, wie solche, die auch in sich selbst völlig unwürdig waren, wie sie in das Reich eingehen werden und sie selbst hinausgeworfen, hinausgestoßen. Es ist eine Schande, die damit verbunden ist, eine Schmach. Und Zähneknirschen, es drückt auch aus den Ärger. Sie werden weiter Christus verfluchen. Sie werden zähneknirschen vor Ärger und vor Grimm und vor Hass, so dass es auch in ihnen selbst alles unruhig ist. Und es ist ein Ort des Schmerzens. Der reiche Mann, er sagt in Lukas 16, ich leide Pein in dieser Flamme. Es ist ein Feuer, ein unauslöschliches Feuer. Ein See von Feuer mit Schwefel, der mit Schwefel brennt, heißt es in der Bibel. Und es soll ein Bild sein für sinnliche Schmerzen. Habt ihr schon mal in ein Feuer gegriffen, euch schon mal verbrannt? Meine Tochter hat sich neulich die Zunge verbrannt an zu heißer Suppe. Und sie hatte noch Tage was davon. Oder kennt ihr das, wenn ihr euch so eine Brandblase holt? Und es tut tagelang weh. Feuer ist ein Bild für Schmerzen. Und das Ganze unbegrenzt. Die Bibel sagt, dieses Feuer ist ewig. Der Wurm stirbt nicht. Das Feuer verlöscht nicht. In Ewigkeit steigt der Rauch ihrer Qualen empor. Es ist eine unbegrenzte Qual. Nun, die römische Kirche hat eine unbiblische Lehre von dem Fegefeuer als eine zeitliche Qual der Reinigung, der Läuterung. Die Bibel kennt es nicht. Sie kennt die einen, die in das Reich Gottes hineingehen. Aus Gnade. Und die anderen, die in die Hölle hineingehen. Aus Gerechtigkeit. und die Gerechtigkeit verlangt ewige Strafe. Und dieser Ort, er wird hoffnungslos sein. In Matthäus 22, Vers 13 heißt es, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Finsternis. Es gibt keinen Lichtblick. Es gibt keinen Weg hinaus. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu befreien. Es gibt keine Hoffnung. Menschen haben in diesem Leben Schreckliches erduldet, weil sie wussten, vielleicht kann ich freikommen. Vielleicht werde ich gerettet. Aber in der Hölle, es wird keine Hoffnung geben. Keine Hoffnung. In Offenbarung 21, Vers 6 heißt es, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und hier sehen wir aus dem ersten Tod, dem geistlichen Tod und dem leiblichen Tod, folgt der zweite Tod, die ewige Qual. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, das Elend. Und ich möchte nur zwei Anwendungen geben. Zum einen ist es so wichtig, damit wir den Reichtum der Gnade in Christus erkennen. Wir müssen verstehen, aus was für einem Stand Christus uns herausgerettet hat. Wie Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Oh, gepriesen sei Christus. Jesus ist es, der uns wieder in Gemeinschaft führt mit dem lebendigen Gott, der uns nahe bringt, die wir einst fern waren. Er, der unser Friede ist und uns Frieden schenkt mit Gott, dass Gott nicht mehr länger unser Feind ist, sondern unser Vater, der uns annimmt als geliebte Kinder. Und er ist es, der all unsere Schmerzen auf sich nahm und all unsere Gebrechen. Er ist ein Mann der Schmerzen geworden, um uns zu befreien von allem Elend, das die Sünde und dieser gefallene Stand uns gebracht hat. Er rettet uns aus Sünde und Elend, indem er uns in einen neuen Stand versetzt. Wir werden dazu noch ein bisschen mehr hören, aber es ist wichtig zu verstehen, die Tiefe des Elends, in das uns die Sünde uns gebracht hat, damit wir verstehen den Reichtum der Gnade. Und ein zweites, bedenke den Nutzen, dass auch Christen so manches zeitliche Elend erfahren. Wir kennen das alle, oder? Diese Gedanken, warum, Herr, jetzt glaube ich doch an Gott. Und meine Sünden sind mir vergeben. Warum muss ich denn noch so betrübt einhergehen? Warum erlebe ich noch Feindschaft? Und warum misslingt mir noch so viel? Warum erlebe ich so viel Schwachheit? Und warum erlebe ich so viel Ungerechtigkeit? Und warum geschehen mir diese Dinge? Und ich möchte nur drei kurze Aspekte nennen. Zum einen dient es uns dazu, dass wir verstehen, noch ist die Rettung nicht völlig abgeschlossen. Wir sind wieder verbunden, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Gott ist nicht mehr unser Feind, aber wir sind noch nicht hineingelangt in die Herrlichkeit. Und das zeitliche Elend, es fördert in uns eine Hoffnung, dass wir uns nicht einfach nur mit dem Äußeren zufrieden geben. Oh, solange ich keine äußeren Schmerzen mehr habe, das reicht mir. Sondern, dass wir zum einen erkennen, wie gewaltig und wie wunderbar und wie kostbar über all das Sinnliche, über all das Irdische hinaus es ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und er nicht länger unser Feind ist. Auch inmitten all dem Leid, inmitten von zeitlicher Not. Aber dass wir auch lernen zu hoffen auf die Erfüllung der ganzen Rettung Christi. Dass wir warten auf seine Wiederkunft, dass wir uns sehnen auf das Reich seiner Herrlichkeit. wo alles abgetan wird und wo wir sehen werden, was für ein großartiger Retter Christus ist, dass er uns von allem Elend ohne Ausnahme rettet in sein Reich, wo kein Weinen mehr ist, wo kein Tod mehr ist, wo kein Schmerz und kein Geschrei mehr ist. Aber auch, es hilft uns, daran erinnert zu werden, dass wir nicht sündlos sind. Er hat uns zwar all unsere Sünden vergeben, aber wir sind noch nicht sündlos. Und die zeitlichen Schmerzen, sie rufen auch jetzt noch zu uns, dass wir merken, oh, ich elender Mensch. Es ist noch so viel auch an Schmerzvollem, an Elendem in mir. Und es reizt uns an zur Heiligung. Es ruft uns zu. Oh, wir wollen der Sünde entkommen, die so ein Elend über die ganze Menschheit gebracht hat. Und jeden Tag werden wir erinnert an die Konsequenzen von Sünde. Und es soll uns anreizen zur Heiligung, die Sünde zu hassen und Gerechtigkeit zu lieben. Und ein letzter Aspekt, es hilft uns, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern dass wir immer wieder neu erinnert werden, wie abhängig wir von Gott sind, wie abhängig wir von der Gnade Christi sind, dass wir nicht uns selbst genügen, sondern dass wir Christus brauchen. Ohne ihn können wir nichts tun. Lasst uns dankbar sein über das kostbare Evangelium, das tatsächlich die Lösung, die Arznei, die Rettung aus allem Elend ist. Aber lasst uns auch lernen, das zeitliche Elend zur Ehre des Herrn zu gebrauchen, zu verstehen, aber nicht abzulassen, zu hoffen auf die Zeit, wo alles Elend abgetan ist. Und nicht ablassen, Gott dankbar zu sein, dass wir von allen ewigen Qualen befreit sind, wenn wir zu Christus gehören. Und wo all das zeitliche Elend hier, oh, nur ein kleiner Vorgeschmack ist von den Qualen der Hölle. Lasst uns beten.